Hi und willkommen bei Gründ-Es on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2,
1. Hallo zusammen, willkommen bei Gründ-Es on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründ-Es und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten jetzt etwas Pause wegen Corona, deswegen sind wir auch jetzt wieder virtuell beim Podcast dabei, aber alle mit Mikrofon, das heißt, ich glaube, das wird eine gute Folge. Ja, jetzt ist ja gerade Fastenzeit, die Mittagspause ist vorbei, bei uns ist gerade Montagmittags und ich habe gerade eben noch ein Amicelli, eine Süßigkeit gegessen, habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber wir haben eine Lösung für euch, wenn ihr auch so gern Süßes esst wie ich. Und zwar haben wir heute Katja und Marcel von Kernik hier. Sie machen zuckerfreie vegane Nussbites und haben jetzt eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hinter sich. Willkommen, ihr beiden.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hi, schön dabei zu sein.
Freut mich total, dass ihr heute da seid. Vor allem, dass trotz eurem Fame, den ihr jetzt die letzten Wochen hattet, ganz besondere Gäste. Und zwar, hatte ich ja gerade schon gesagt, haben sie eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Für alle, die jetzt Fragezeichen da haben, Crowdfunding ist eine Finanzierungsform, bei der Anleger, also eine Crowd, gemeinsam in ein Projekt investieren. Also in dem Fall in das Startup Kernik, damit eben dieses realisiert werden kann, also dass die in die Produktion gehen können. Und das ist jetzt 2 Wochen her, dass ihr eure Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen habt. Habt ihr schon richtig gut gefeiert? Wie war das Gefühl danach?
Das ist eine gute Frage. Willst du was sagen?
Ja, haben wir gefeiert. Also die Ereignisse haben sich so ein bisschen überschlagen, weil die ganze Kampagne wirklich ein Wahnsinnsmarathon war, weil man wirklich jeden Tag sein Bestes geben musste. Und dieses Feiern dann so am Ende, das war eher so dieses, boah, wir haben es geschafft, es ist vorbei. Aber natürlich auch so ein bisschen mit dem Wissen, jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Deswegen, ich würde sagen, ja, wir haben gefeiert, so ein kleines bisschen.
Aber eher feiern im Sinne von mal 2 Tage Pause gegangen, ja, genau. Und nichts gemacht. Weil ich muss auch echt sagen, also wir waren schon fertig dann auch am Ende der Kampagne. Es war echt ein Marathon, das Ganze. Und auch nochmal ein Ticken anstrengender, als wir es uns vorgestellt haben, obwohl wir uns durchaus bewusst waren, dass es sehr, sehr anstrengend wird. Aber war auf jeden Fall eine sehr spannende, aber auch echt eine sehr zehrende und anstrengende Zeit. Deswegen haben wir da mal gesagt, 2 Tage ist mal Digital Detox, Handy und alles kommt zur Seite.
Genau, Auszeit genommen.
Genau.
Schön. Hört sich entspannt an. Ich glaube, das braucht man nach so einer, ja, gefühlsintensiven Phase.
Absolut.
Was gab's denn für Aufs und Ups dabei? Ihr sagt, es war total intensiv, die Zeit. Erzählt mal.
Ja, also es war der Anfang. Wir haben am Anfang versucht, ganz bewusst ganz viel eben Aufmerksamkeit auf die Kampagne zu lenken und auf allen möglichen Kanälen präsent zu sein. Und am Anfang hat sich das natürlich dann sehr stark konzentriert. Dann hatten wir das Glück, dass auch noch ein TV-Beitrag wirklich direkt am Anfang von unserer Kampagne nochmal ausgestrahlt wurde. Und das hat natürlich sehr viel Positives bewirkt. Und dann ist es so ganz klassisch bei Crowdfunding-Kampagnen, dass am Anfang viel passiert, am Ende viel passiert und in der Mitte hat man immer so ein kleines Tief. Und da muss man wirklich dahinter sein. Da muss man jeden Tag trotz allem sein Bestes geben, auf allen ja möglichen Plattformen aktiv sein, genau, und das sein Allerbestes geben, dass man trotz allem immer in den Köpfen von den Leuten bleibt.
Und was halt eine spannende Erkenntnis war, die dann einfach auch viel Kraft und Mühe auch gekostet hat, ist, dass wir einfach gemerkt haben, dass es sehr viele Leute gibt, die ein Projekt cool finden, vielleicht auch dich cool finden, was du machst, aber dass es eben noch lange nicht heißt, dass sie auch bereit sind, wirklich aktiv das Projekt zu unterstützen. und wir sind auf sehr viel Anerkennung und Zuspruch gestoßen, aber es war dann doch ein sehr, sehr großer Überzeugungsprozess, die Leute dazu zu bringen, dass sie wirklich dann eben auch das Projekt aktiv unterstützen, sowohl jetzt bei den in Anführungszeichen fremden Leuten, die vielleicht durch einen Zeitungsartikel auf uns gestoßen sind, als auch vor allem durch die eigene Community, die uns teilweise wirklich über viele Monate begleitet hat. Aber dann ist es, glaube ich, irgendwie auch was Menschliches, dass man dann, wenn es soweit ist, dann denken die Leute trotzdem sehr oft, okay, jetzt erstmal abwarten. Ich habe ja noch 30 Tage jetzt Zeit und ich schaue mir das Ganze erstmal an. Und das hat sich dann einfach so ein bisschen fortgesetzt, dass wir da sehr kämpfen mussten, wirklich ja. den Leuten klarzumachen, hey, wenn du dir jemals überlegt hast, uns zu unterstützen, dann mach es genau jetzt.
Ja. Ja, das stelle ich mir besonders schwierig vor. Vor allem, da geht es dann wirklich gerade, sag ich mal, ums Geld, um harte Fakten. Wie habt ihr das gemacht, also vielleicht auch marketingtechnisch, dass ihr die Leute da überzeugt habt?
Genau. Ja. Ich glaube, der größte Punkt war tatsächlich also nicht mal das während der Kampagne unbedingt, sondern wirklich die Vorbereitung. Das heißt, wir haben sehr früh angefangen, den Fokus auf Community Building zu setzen, das heißt eben auf Social Media, vor allem Instagram und Facebook präsent zu sein. Das haben wir wirklich auch ein knappes Jahr vor der Kampagne dann wirklich auch schon angefangen, unsere Profile dort zu starten, genauso unsere Website zu launchen und dann eben auf der einen Seite versucht, Community in den sozialen Medien aufzubauen und auf der anderen Seite eben auch E-Mail-Adressen zu generieren durch ein Pre-Launch oder letzten Endes ein Newsletter auf unserer Website und haben dadurch versucht, durch diese zwei Punkte eben unsere Community aufzubauen und dann auch ja parat zu haben, wenn unsere Crowdfunding-Kampagne startet. Und vor der Kampagne haben wir dann noch relativ stark, was glaube ich auch ein guter Tipp ist oder zumindest für uns oft unterschätzt war, das Thema LinkedIn, vor allem für den B2B-Bereich, aber auch für die Zielgruppe oder für die Endkonsumenten letzten Endes. Da haben wir gemerkt, dass auf LinkedIn sehr, sehr viel wirklich auch geht und die Vernetzung sehr, sehr gut ist. Und dann haben wir eben neben der eigenen Community den Fokus darauf gesetzt, nochmal möglichst stark eben in die Öffentlichkeit zu gehen oder auch in Medien präsent zu sein und haben dann eben vor allem auf der einen Seite Fernsehbeiträge und auf der anderen Seite möglichst viele Zeitungsartikel mit dem Fokus auf regionalen Medien oder eben auch auf Fachmedien wie beispielsweise Startup Valley Magazin oder
Lebensmittelzeitung.
Die Lebensmittelzeitung beispielsweise oder ähnliches gesetzt, genau.
Genau.
Was habt ihr da den Eindruck, war so ungefähr der beste Kanal oder wo ihr, ich weiß nicht, ob man das so direkt die Rückmeldung sieht immer wieder, aber wo ihr sagt, okay, hier kam danach am meisten?
Also man hat tatsächlich die direkte Auswirkung immer gesehen und wir waren total überrascht, dass gerade die klassischen und ich sag mal auch regionalen Printmedien wirklich einiges bewegt haben, weil du konntest immer sehen über die Laufzeit, wenn dann nochmal ein Artikel hier zum Beispiel in der Esslinger Zeitung erschienen ist, dann hattest du wirklich so einen Peak mit drin. Und da ging einfach die Unterstützungssumme dann auf einmal wieder hoch. Und ja, ganz klar, TV-Beiträge sind natürlich unschlagbar. Da kann man natürlich immer am deutlichsten sehen, was auch gerade an den Newsletter-Anmeldungen passiert. Da geht schon immer noch am meisten. Und ich glaube, das ist so, wie Marcel sagt, ganz arg wichtig, dass man eben auf ganz vielen verschiedenen Plattformen oder auch ja Endmedien unterwegs ist, um möglichst viele Menschen erreichen zu können in Summe.
Mhm. Wie gerade auch Richtung TV, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr habt ihr Kontakt aufgenommen? Wie findet man da Ansprechpartner
auf? Ja, der eine Fernsehbeitrag hat sich tatsächlich durch in Anführungszeichen Zufall ergeben, weil wir ja 10 Monate im Wirkungsschaffe-Stipendium, also im Startup-Inkubator vom Social Impact Lab in Stuttgart waren und da entsprechend im Netzwerk sind. Und da hat sich einfach die Anfrage wirklich dann auch ergeben, dass der SWR für einen Jahresrückblick noch ein Startup gesucht hat. Da haben wir uns dann einfach gemeldet. Das hat dann auch relativ schnell funktioniert. Die fanden das ganz gut. Und bei einem anderen ist einfach so, dass wir wirklich ganz...
Ja, man muss dazu sagen, dieser Jahresrückblick, der wurde Anfang des Jahres dann, ich glaube irgendwie am 3.1. wurde der ausgestrahlt in den Nachrichten bei SWR aktuell und da war es wirklich reiner Zufall, dass sie genau diesen Bericht einfach in Kaffee oder Tee nochmal am ersten Tag von unserer Crowdfunding-Kampagne einfach nochmal ausgespielt haben und das wussten wir nicht, wir haben uns super gefreut, wir haben noch gedacht, was passiert, auf einmal gehen die ganzen Newsletter-Anmeldungen so total hoch und die E-Mail-Benachrichtigungen kamen rein und dann haben wir im Nachhinein festgestellt, okay, die haben es nochmal ausgestrahlt und das war super wichtig. Und dann haben wir noch...
Eben wirklich proaktiv Zeitungen einfach recherchiert, also was es in der Umgebung gibt von Esslinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung etc. Und haben dann wirklich eben auf den Websites im Impressum oder unter dem Team wirklich einfach die E-Mail-Adressen und die Kontaktdaten der Journalisten rausgesucht und haben dann die Journalisten oder Journalistin angeschrieben, ihnen quasi ihnen erklärt, was wir machen, Vorschläge gemacht, was vielleicht für sie interessant sein könnte und haben dann eben auch noch eine Pressemitteilung veröffentlicht und einen Pressebereich auf unserer Website eingerichtet, sodass die Leute eben, wenn sie Interesse haben, direkt auch schon einen Zugangspunkt zu uns haben, wo sie die wichtigsten Infos möglichst schnell dann auch finden.
Genau, und auch Bildmaterial zur Verfügung gestellt, verschiedene Eckpunkte auch so über Startup, dass einfach ein Vertreter von der Presse sich vorab schon mal ein bisschen ein Bild machen kann, wer wir sind und was hinter Kenik steht.
Mhm. Okay, jetzt verstehe ich besser, warum ihr auch am Anfang gerade nochmal gesagt habt, dass ihr so im Stress war. Das heißt, man muss eben eigentlich schon Unterlagen vorbereitet haben, sei es Stories, sei es Bilder und so weiter und dann um dann überhaupt die Leute ansprechen zu können.
Ja.
Was hattet ihr noch? Ja?
Im allerbesten Fall hast du wirklich einen ganz klaren Redaktionsplan, der wirklich die komplette Laufzeit über ganz klar ist. Und im allerbesten Fall hast du die Kontakte auch schon vor der Kampagne aktiviert, dass während die Kampagne läuft, du praktisch auf diese Kontakte einfach nur noch in Anführungszeichen zurückkommen kannst und die eben dann praktisch, dann veröffentlicht wird.
Was da halt wichtig ist, sind zwei. Also der eine Punkt, den wir total überschätzt haben, ist, wie viel Traffic eigentlich durch die Kampagnenseite selbst kommt. Das heißt, wir haben unsere Kampagne auf Start Next gemacht und dachten eigentlich, dass auch eine gewisse Anzahl der Unterstützer letzten Endes eben über Start Next auf uns aufmerksam wird. Und das war extrem gering. Das heißt, der Fokus musste bei uns wirklich darauf sein, dass wir die Leute ansprechen und auf unsere Kampagne aufmerksam machen. Das heißt, da war sehr viel Aufwand dahinter, wirklich die Leute proaktiv anzusprechen und zu unserer Kampagne zu bewegen. Und was wir halt auch gemerkt haben ist, oder was, glaube ich, wichtig ist in so einem Fall, wenn man auf Leute zugeht, ist, dass man eben einen gewissen Draht auch schon vorher knüpft und vielleicht sich mal kurz vorher austauscht oder nochmal kurz anspricht, wer man eigentlich ist vielleicht und so ein erstes Kennenlernen vereinbart, weil ich glaube, es ist ziemlich uncool, wenn man irgendwie mal wo vernetzt ist, noch nie was miteinander geschrieben hat und dann auf einmal zack, guck mal, hier ist unsere Kampagne und unterstützt uns jetzt. Weil die Hürde des Unterstützens ist eh schon relativ groß und wenn es dann durch so eine relativ unpersönliche, unauthentische Art und Weise vermittelt wird, dann sind, glaube ich, die wenigsten Leute bereit, da wirklich aktiv zu werden. Das heißt, persönlich und authentisch und mit so einem gewissen Vorkontakt schon ist da, glaube ich, sehr wichtig.
Mhm. Spannend, ja. Daran denkt man davor wahrscheinlich gar nicht so und hat vielleicht auch gar nicht unbedingt die Intention. Danach lohnt sich das total cool zu hören. Wie ist es? Ich hatte gesehen, ihr hattet auch ein Video gemacht auf eurer Startnext-Seite selber. Hat sich das gelohnt? Sagt ihr da, das würdet ihr nochmal tun? Weil das stelle ich mir total aufwendig vor auch.
Also das war auch super aufwendig. Wir hätten uns das Ganze auch nicht so aufwendig vorgestellt. Wir haben mit einem Filmemacher zusammengearbeitet, der eben total kreativ ist und aus jedem einzelnen Film, den er macht, was ganz Besonderes machen
und
will.
Und selbst aus unserem Netzwerk kommt. Also, unserer Instagram-Community und Teil der Leute, die wir quasi als Vorab-Tester ausgewählt hatten. Da wussten wir aber noch nicht, dass es ein Filmproduzent ist oder ein Videograf ist. Und der hat sich dann bei uns gemeldet und wir hatten halt dann den großen Vorteil, dass er einfach cool fand, was wir machen und schon fand, dass unsere Snacks halt einfach geil schmecken und er Bock darauf hatte. Und dadurch hat sich dann eben eine sehr, sehr gute persönliche Ebene ergeben und dass er halt eben schon wusste, wofür stehen wir, was machen wir eigentlich. Ja. Und dann war das eine gute Entscheidung.
Und er war halt total begeistert auch von den Sorten und hat gesagt, wir machen da was zusammen. Wir haben uns ein paar Beispielvideos von ihm angeguckt und für uns war dann gleich klar, dass wir auf jeden Fall mit ihm zusammenarbeiten möchten und haben dann, ich glaube, wir hatten drei komplette Drehtage, an denen wir gedreht haben, in unterschiedlichen Settings, wo wir dann die unterschiedlichen Szenen auch abgedreht haben.
Einmal im Schwarzwald, einmal in Stuttgart und einmal in München.
Ja, genau. Haben wir die komplette Tour gemacht, aber es hat sich definitiv gelohnt, weil das Endergebnis war einmal dieser Film, aber darüber hinaus haben wir natürlich auch super viel, einmal Bildmaterial gehabt, aber auch Videomaterial, was wir dann dafür nutzen konnten, um wirklich über die gesamte Kampagnenlaufzeit auch Kurzclips und Videos nochmal zu haben, die wir dann auch mit ein bisschen Social Media Advertising einfach so unter die Leute bringen konnten und dementsprechend war das so in Anführungszeichen einmal einmal der Aufwand und auch einmal der Invest, aber wir haben eben versucht, ganz viele verschiedene, ich würde sagen, Endclips und verschiedene Formate daraus zu machen, um die eben möglichst breit streuen zu können.
Was man sagen muss, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich das Video gesehen, das war jetzt sehr aufwendig und ich sag mal hochqualitativ produziert. Ich glaube, das muss es auch nicht immer sein. Ich glaube, ganz wichtig ist eben, dass das Video authentisch ist und neben dem ganz klaren neben der ganz klaren Message, was man eigentlich konkret macht, eben auch Einblick gibt, wer ist der Gründer dahinter, was ist die Motivation, warum man das machen möchte und welche Werte vertritt man. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber man muss eben auch sagen, dadurch, dass wir uns im Premium-Segment ansiedeln, ist eben schon auch so, dass es einen gewissen Anspruch der Leute heutzutage gibt. Wenn man auch zum Beispiel auf Instagram unterwegs ist, dann ist es eben schon so, dass die Qualität des Contents schon sehr, sehr hoch ist und dass die Leute das auch erwarten. Und es ist schon so, dass das Video wirklich der zentrale Teil auch der Kampagne ist. Und es sind schon auch relativ viele Leute und jetzt auch Kooperationsmöglichkeiten, die sich ergeben haben, wirklich durch das Video oder haben sich durch das Video ergeben, weil da die Leute einfach den Eindruck hatten, dass es schon für den Stand, an dem wir, oder dass es teilweise den Eindruck vermittelt, dass wir schon weiter sind oder größer sind, als wir es eigentlich sind. Das heißt, es hat einfach eine gewisse Professionalität dann schon vermittelt, wodurch sich jetzt für uns auch neue Möglichkeiten ergeben haben.
Es war halt auch hinsichtlich unserer Summe. Wir wollten ja 24.000 Euro haben. Und da ist es natürlich dann auch für uns wichtig gewesen, dass auf jeden Fall der Film einfach stimmt, weil eben bei 24.000 Euro, da geht's eben um eine Summe, die muss man auch erstmal zusammenbekommen. Und dementsprechend haben wir uns dann dafür entschieden und sind super happy mit dem Ergebnis.
Ja, es hat ja deutlich besser nochmal rausgekommen. Ich hatte nachgeschaut, ich glaube knapp über 30.000 Euro, richtig?
Ja, genau, 30.300, ja.
Wahnsinn. Wie seid ihr auf den Betrag von 24.000 Euro gekommen?
Das kannst du erklären, das ist relativ einfach eigentlich erklärt.
Genau, das richtet sich wirklich nach der Summe, die wir, oder nach der Menge, die wir eben bei unserem Produktionspartner produzieren müssen. Wir sind ein kleines Startup, wir sind am Anfang und wir haben einen größeren und sehr etablierten Produktionspartner, der eben auch gewisse Mindestmengen hat. Weil es einfach so ist, dass es sich natürlich auch für ihn lohnen muss. Er sagt, er möchte gern mit Startups zusammenarbeiten, aber man muss sich irgendwo in der Mitte treffen und wir haben eben eine Mindestabnahmemenge, die liegt so bei 400 bis 500 Kilo pro Sorte. Das heißt, wenn wir das Ganze hochrechnen, sind wir irgendwo bei 1,5 Tonnen. Und die müssen natürlich auch erstmal finanziert werden. Und das ist natürlich eine sehr große Vorleistung, in die wir gehen müssen. Und wir haben gesagt, für diese 24.000 Euro möchten wir eben diese Sorten produzieren. Und so setzt sich eigentlich auch die Summe zusammen.
Und wir haben eben versucht, das psychologisch sinnvoll irgendwie zu positionieren, dass wir gesagt haben, das ist eine Mischung zwischen dem, was wir, glaube ich, schaffen können, aber was wir auch auf jeden Fall brauchen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen das statt. Früher war es ja so, man hat ein erstes und ein zweites Funding-Ziel. Und mittlerweile wurde das Ganze ja umgeändert. Das heißt, man hat ein Startlevel. Und wenn man dieses Level erreicht, dann ab dann quasi wird das Geld ausbezahlt. Die Kampagne ist erfolgreich und alle weiteren Level, die danach kommen, sind nach einer festgelegten Reihenfolge. Das heißt, das kann man weniger selbst bestimmen. Und wir haben halt gesagt, okay, wenn wir jetzt relativ auf Sicherheit gehen und sagen, wir möchten beispielsweise 12.000 Euro und die Leute sehen dann schon, okay, das Projekt ist schon erfolgreich, dann sehen sie vielleicht eben nicht mehr so stark die Notwendigkeit, dass sie das Ganze noch unterstützen. Dann wären wir aber relativ weit immer noch weg von dem, was wir eigentlich brauchen. Deswegen haben wir versucht, die erste Schwelle relativ hoch zu setzen, dass wir die auch wirklich brauchen, damit wir produzieren können. Und dann eben den Leuten entsprechend auch eben zu vermitteln, hey, wenn das Ganze nicht scheitern soll, dann brauchen wir jetzt halt auch die ganze Kraft nochmal.
Okay, ja, macht Sinn, aber total spannend, finde ich. Und gerade um diesen Betrag zu erreichen, setzt man ja bestimmte, sag mal, Geschenkoptionen oder bestimmte Optionen, die man kaufen kann praktisch, fest. Wie seid ihr einmal auf das Was, sag ich mal, gekommen und einmal auf dann auch die Höhe? Das stelle ich mir auch nochmal schwierig vor.
Ja, also es war auch so eine Kalkulationsfrage und wir haben, glaube ich, auch, muss man ehrlich sagen, die Kampagne ging am Sonntag live und wir haben am Samstag die finale Kalkulation gemacht, weil einfach viele Dinge bis zu dem Punkt noch gar nicht so klar waren. Aber für uns war klar, dass wir eben die Crowdfunding-Kampagne auch nutzen möchten, um den Menschen Vorzugspreise anzubieten. Das heißt, dass sie weniger bezahlen in der Crowdfunding-Kampagne als später, wenn dann der Shop live geht. Dementsprechend haben wir die Preise so kalkuliert, dass es günstiger ist. Und wir haben uns überlegt, was denn für die Menschen attraktiv sein könnte. Und gerade ist es ja so im Food-Bereich, wenn es neue Produkte gibt, man weiß ja nie, schmeckt einem das. Und dann ist es halt super, wenn man so die Möglichkeit hat, dass man mal ein Mixpaket bestellen kann. Und das hat sich auch bei uns rausgestellt, dieses Paket. Wir hatten dann ein Mixpaket, das war auch der absolute Renner, weil man dann einfach für einen relativ geringen Betrag einfach mal jede Sorte testen kann und danach dann sich überlegen kann, okay, ich weiß jetzt irgendwie, das ist meine Lieblingssorte oder ich finde alle toll und kann mir dann im Nachgang einfach die Sorte oder Sorten bestellen, die mir gut passen. Und darüber hinaus haben wir dann versucht, auch noch ein paar Dankeschöns anzubieten, die eben ja so rund um dieses Thema gesunde Ernährung gehen und den Leuten auch so ein bisschen mehr Mehrwert noch bieten.
Genau, also so eine Mischung aus wirklich Produkt und dann aber auch, was noch wichtig ist, welche als Ergänzung Sachen, die irgendwie persönlich mit uns zu tun haben. Dass man eben beispielsweise sagt, man hat ein Nuss-Tasting, also die Leute kriegen unsere Snacks zugeschickt und wir verkosten die dann quasi gemeinsam, erklären ihnen ein bisschen aus, was besteht jetzt die Sorte, was sind die Geschmackskomponenten, und verbringt da auch ein bisschen einen Abend dann wirklich eben zusammen, wo die Leute uns noch ein paar Sachen fragen können. Also auch ein bisschen was in die Richtung. Und ganz wichtig war für uns auch, was wir auch im Austausch mit vielen Startups dann gelernt haben oder was eben auch vom Kalkulieren Sinn macht, ist, dass man eben die Rewards, also die Dankeschöns, so anbietet, dass man möglichst wenig andere Parteien mit einbezieht, die letztendlich halt auch Geld bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden beispielsweise T-Shirts anbieten oder ähnliches, dann hätten wir ja schon beispielsweise 15 Euro Einkaufspreis fürs T-Shirt. Dann kannst du aber auch ein T-Shirt jetzt, ich sag mal, nicht für 60 Euro verkaufen beispielsweise. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen die Sachen zu machen, die sowieso mit unserem Snack oder mit uns zu tun haben, dass wir da nicht noch weitere Parteien quasi mit einbeziehen und letztlich der Betrag, den wir wirklich dann in die Produktion stecken können, sehr gering dadurch wäre.
Ja, weil eben auch diese Produktionskosten, die wir am Anfang haben, weil wir gesagt haben, wir wollen auch 3 Sorten und dementsprechend ja dann auch irgendwo bei den 1,5 Tonnen landen, weil da einfach diese Summe der Produktion sehr hoch ist, genau. Mhm.
Ja, total spannend und macht Sinn, aber gut, dass ihr da im Austausch wart, sonst kommt man auf viele Sachen gar nicht, oder?
Absolut.
Ja, ich glaube, also, das ist eh das A und O, dass man sich immer wieder austauscht, dass man mit anderen Menschen spricht, die ein Stück weiter sind, auf der anderen Seite auch mit Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, weil man so einfach in einem total guten Fluss ist und immer entweder von anderen lernt oder anderen was weitergeben kann. Und ich glaube, das macht auch diese ganze Startup-Szene so aus, weil jeder irgendwo in der gleichen Position schon war und super hilfsbereit ist. Und das ist wirklich, finde ich, was richtig Tolles, weil es einen beflügelt und total hilft, dann auch in so stressigen oder herausfordernden Situationen durchhalten zu können.
Schön. Du hast vorher gesagt, Katja, dass ihr ganz am Ende nochmal alles durchgerechnet habt und das hat sich angehört, dann am Ende ist doch immer alles knapp, das ist ja immer so.
Ja.
Was war aber so der Zeitpunkt, dass ihr gesagt habt, okay, wir brauchen jetzt Funding und speziell jetzt Crowdfunding, also weil man denkt ja immer, ach ja, ich bin noch nicht bereit dafür, vielleicht bald, also was war der Moment?
Der Moment war eigentlich der, dass wir unsere Sorten, soweit es geht, fertig in der die Entwicklungsrunden waren soweit fertig. Wir hatten ja eigene Rezepturen, die wir sehr, sehr lange in der heimischen Küche so selber entwickelt haben. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du dann mit deinen Rezepturen an einen Produktionspartner herantrittst, dann ist es natürlich auch nochmal ein Prozess, bis eben die Rezepturen so dann im Endeffekt noch schmecken, wie du das möchtest und auf der anderen Seite auf industriellen Maschinen laufen, ohne dass dann irgendwelche zusätzlichen künstlichen Zusatzstoffe verwendet werden müssen. Und dieser Prozess hat uns nochmal ordentlich Entwicklungszeit gekostet. Da hätten wir uns auch gewünscht, dass es ein bisschen schneller geht, aber im Endeffekt war es so, ich würde sagen, dass die Rezepturen zu 95% fertig waren und dann einfach auch klar war, wir haben jetzt, Stand jetzt einen absehbaren Zeitraum, bis wann die Rezeptur wirklich fertig ist, bis wann wir dann praktisch produzieren können. Layouts müssen fertiggestellt werden und haben dann einfach gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich die Summe dann auch brauchen, damit wir eben alle nachfolgenden Schritte auch sozusagen einleiten können.
Ich glaube, das sind auch so die drei wichtigsten Punkte, dass man einen absehbaren Zeitraum hat und einen Zeitpunkt, wann das Ganze startet, dass man irgendwas vorweisen kann. Also ich glaube, jetzt rein mit einer Idee, die noch gar nicht greifbar ist, zu überzeugen, ist einfach sehr, sehr schwierig. Ja. Wenn wir jetzt von einem Snack erzählen würden, aber niemand weiß, welche Geschmacksrichtung das in dem Bier überhaupt aussieht, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also was bei uns in dem Fall zum Beispiel Physisches wirklich zu haben, hat sehr, sehr geholfen.
Ja.
Und eben auch einen konkreten Anlass für die Kampagne. Warum brauche ich das Geld? Was passiert mit dem Geld? Das transparent und ganz klar erklären zu können, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und das war bei uns jetzt relativ naheliegend, eben wie du gesagt hast, für die Produktion. Und ich glaube, das ist eben für die Leute auch nachvollziehbar, warum es dann diesen Schritt braucht.
Ja.
Wieso habt ihr euch dann auch in dem Moment für Crowdfunding entschieden und nicht für eine andere Finanzierungsform?
Für uns war Crowdfunding eine super Alternative, eigentlich aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite haben wir gesagt, wir wollen nicht von Beginn an schon auf einen Investor setzen, sondern wir möchten den Schritt auf den Markt wirklich selbst schaffen, ohne das klassische Fremdkapital, beispielsweise durch eine Bank oder eben durch einen Investor. Und deswegen ist Crowdfunding, glaube ich, eine gute Möglichkeit, ohne ein großes Risiko einzugehen oder dass man die Gefahr hat, dass man irgendetwas nachher zurückzahlen muss oder im schlimmsten Fall nicht zurückzahlen kann. Weil der Vorteil bei Crowdfunding ist ja einfach der, dass ist das Projekt erfolgreich, kannst du in unserem Fall produzieren und auch ausliefern. Ist das Projekt nicht erfolgreich, dann haben ja auch die Leute kein Risiko und bekommen ihr Geld wieder zurück, beziehungsweise es wird gar nicht erst abgebucht. Also eigentlich ist es für beide Seiten relativ risikolos und dann hätten wir immer noch schauen können, ob wir notfalls eine andere Alternative finden. Und ich glaube, der große Vorteil beim Crowdfunding ist, dass es eben nochmal super für die Validierung dient und für einen Markttest. Das heißt, wenn wir jetzt können wir beispielsweise sagen, hey, über 500 Personen haben den Snack vorbestellt. Wir wissen auch, welche Sorten besonders beliebt waren. Wir wissen von unserer Kommunikation und unserer Positionierung, was gut funktioniert hat, was weniger gut funktioniert hat. Und wir haben eben durch die Kampagne jetzt nochmal auf der einen Seite eben auch den Proof, dass irgendwo schon ein Bedarf da ist für uns im Snack. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal total viel für uns gelernt in der Auseinandersetzung mit den Kunden. Und das ist, glaube ich, neben dem finanziellen Aspekt, das, was man dazu lernt und über die Kunden lernt, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend.
Ja, und vor allem auch das Thema Sichtbarkeit. Also Startnext bietet eine super Plattform, um eben sichtbar zu sein und auch gerade für potenzielle Business Angels, Investoren, was auch immer, ist es super wichtig, wie du dich eben dort präsentierst, wie erfolgreich deine Crowdfunding-Kampagne läuft. Und für uns, also wir sehen das schon auch so ein bisschen als so ein Marketing-Tool, um einfach auch bekannt zu werden. Und ich glaube, das waren so, glaube ich, auch die Hauptgründe, warum wir uns dafür entschieden haben, ja.
Okay, also gerade, sag ich mal, Richtung B2C, also Richtung Endkunde gedacht, macht das auf jeden Fall auch nochmal Sinn. Okay, spannend.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja.
Also bei uns waren es auch wirklich hauptsächlich Endkunden, die wir eben angesprochen haben mit den Snacks. Wir hatten auch einzelne Dankeschöns drin, die sich jetzt eher an Unternehmen beispielsweise gerichtet hätten. Da war jetzt aber nicht so viel Rücklauf oder dass da ein großer Bedarf da war, sondern das meiste waren wirklich Einzelpersonen, die dann klassisch eben auch im Shop oder im Lebensmitteleinzelhandel letzten Endes dann einen Snack kaufen würden.
Genau, und wir haben dann auch von irgendwelchen lokalen Einzelhändlern, haben wir auch Anfragen bekommen, aber das war dann auch ein bisschen bedingt durch die Crowdfunding-Kampagne, gerade wenn ein Zeitungsartikel beispielsweise erschienen ist. Das haben wir dann aber eher, also unabhängig von der Crowdfunding-Kampagne gelöst oder sind da dann im Austausch, der dann in dem Sinne nichts direkt mit der Kampagne zu tun hat, aber dann in den nächsten Monaten spannen wird. Das heißt, auch das war positiv dafür, aber in Summe praktisch nicht messbar.
Okay, ja, total interessant. Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Plattformen, wo man so eine Crowdfunding-Kampagne aufsetzen kann, sei es Kickstarter, sei es Startnext und so weiter. Wieso habt ihr euch im Endeffekt für Startnext entschieden?
Ja, genau die Plattform haben wir uns auch angeschaut. Warum wir uns für Startnext entschieden haben, hat auch mehrere Gründe. Der eine Grund ist, weil Startnext eben vor allem im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist oder so die führende Plattform für Crowdfunding-Kampagnen ist. So wie wir es zumindest wahrnehmen, ist Kickstarter auch was internationaler oft ausgerichtet ist. Da haben wir uns in dem Fall auch bewusst dagegen entschieden, weil wir eben den Absatzmarkt gerade zu Beginn eben hauptsächlich in Deutschland haben und Umständen noch Österreich, Schweiz, aber eben im deutschsprachigen Raum. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass es sehr, sehr viele Projekte gibt auf Startnext, die in dem klassischen Lifestyle-Bereich sind und auch sehr viele Projekte, die den Bereich der Nachhaltigkeit auf jeden Fall ansprechen. Und das ist genau das, wo wir auch tätig sind, eben Food, Lifestyle und Nachhaltigkeit. Und relativ viele Startups hatten da eben auch erfolgreiche Kampagnen. Und uns erschien es einfach so, dass es wirklich thematisch gut zu Startnext passen würde. Und was man auch noch sagen muss, was wir ja gemacht haben, ist das klassische Reward-Based Crowdfunding. Das heißt, jemand investiert Geld und bekommt dafür eine Gegenleistung. In unserem Falle eben hauptsächlich unsere Snacks oder andere Dankeschöns. Und es gibt ja auch noch andere Methoden, wie beispielsweise Crowd-Investing. Das heißt, jemand gibt Geld in eine Kampagne und bekommt dafür Unternehmensanteile. Das ist eben auch was oft im englischsprachigen Raum verwendet wird oder oft auch für höhere Summen. Und das ist eben das, wogegen wir uns entschieden haben, Anteile abzugeben, sondern wirklich eben mit Gegenleistungen zu arbeiten. Und die Kombination thematisch passend und die Art und Weise des Crowdfundings hat da gut mit Startnext zusammengepasst.
Okay, super. Das heißt, jeder muss individuell schauen, was am besten zu seinem Startup passt. Okay, wenn ihr jetzt am Ende nochmal so ein bisschen zurückblickt über die Kampagne, was war denn so die Sache, die euch am meisten überrascht hat im Laufe der Kampagne oder was hättet ihr überhaupt nicht erwartet beim Crowdfunding?
Also ich glaube, ich hätte nicht erwartet, dass es so anstrengend wird, weil man immer denkt, die Vorbereitungszeit ist schon so dermaßen herausfordernd, weil man so viele Dinge macht und dann einfach denkt, ja Mensch, jetzt haben wir kalkuliert, jetzt haben wir die Seite aufgesetzt, der Film ist fertig, alles ist fertig. So viel schlimmer kann es jetzt nicht werden, weil jetzt muss man im Endeffekt nur noch alles ausspielen und dann wird sich die Summe von alleine so ein bisschen füllen. Und das ist definitiv nicht so. Man muss wirklich jeden einzelnen Tag in der Kampagne sein Allerbestes geben, damit eben die Menschen auf die Seite kommen, dass sie von deinem Produkt erfahren und dass sie eben auch dahinter sind. Und ich glaube, das war so für uns das Überraschendste. Mhm. Und auch würde ich sagen, dass man fast nicht gut genug vorbereitet sein kann. Also wir hätten auch im Nachgang noch mal ein bisschen mehr Zeit investiert, um wirklich auch gerade so TV-Beiträge, Zeitungsbeiträge noch mal ein bisschen von der Zeit anders anzusetzen und viel mehr noch an Kommunikation schon vor der Kampagne machen.
Ja, wir hatten so ein bisschen die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kommunikation oder die Sichtbarkeit über die Kampagne streuen und versuchen eben quasi zu unterschiedlichen Zeitpunkten, beispielsweise mit Influencern zusammenzuarbeiten, Zeitungen mit einzubeziehen. Und dann haben wir eben gemerkt, dass es überhaupt nicht möglich ist, das Ganze so zu timen, weil es eben oft gar nicht in der eigenen Hand liegt. Eine Zeitung, die veröffentlicht einen Artikel vielleicht morgen, vielleicht aber auch erst in einem Monat. Influencer, der sagt vielleicht, ich finde es total geil, ich poste dazu morgen was. Vielleicht hat er aber auch gar keine Lust darauf und lässt es dann einfach. Und dieses Verteilen über die Kampagne hinweg hat gar nicht so gut funktioniert, wie wir dachten. Und das ist eben auch was ich nächstes Mal anders machen würde und so früh wie möglich alle Möglichkeiten, die man hat, nutzen, weil oft verschiebt oder verzögert es sich sowieso und sehr, sehr oft muss man den Leuten so oder so hinterherrennen und man braucht noch einen zweiten und einen dritten Versuch und das kostet einfach so viel Zeit, dass es sinnvoll ist, das möglichst früh zu machen.
Okay, sehr gut. Wie viel Vorlauf hattet ihr denn noch, gerade von der Entscheidung, ihr wollt Crowdfunding machen, bis hin zu, okay, die Kampagne startet wirklich?
Finde ich jetzt eine schwierige Frage, weil für uns, glaube ich, von Anfang an klar war. Ja. Also wir haben letztes Jahr, als wir unseren Produktionspartner dann nach ganz, ganz langem Suchen gefunden haben, schon im Kopf gehabt, wir wollen eine Crowdfunding-Kampagne machen. Wir hatten damals sogar den Sommer angedacht, also den Sommer letztes Jahr. Nachdem sich dann herausgestellt hat, dass die Entwicklung einfach viel länger dauert, haben wir das immer weiter nach hinten schieben müssen.
Also ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen grundsätzlich eine Crowdfunding-Kampagne machen und sind uns auch bewusst, dass das irgendwie eine Vorlaufzeit braucht, würde ich sagen, ein knappes Jahr. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, dass wir aktiv gesagt haben, jetzt kümmern wir uns darum, wir wollen einen Termin festlegen, würde ich jetzt ungefähr sagen, so 4 Monate.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, ja.
Okay, Okay, wow. Es ist echt eine lange Zeit.
Ja.
Wo man das.
Und trotzdem ist es echt.
Und trotzdem hat sie irgendwie nicht gereicht, ja.
Okay, sehr gut. Habt ihr noch einen letzten Anti-Tipp, den ihr mit unserer Community teilen möchtet? Außerhalb von der Zeit, dass man mehr Vorbereitung noch braucht?
Ja, also eine Sache, die mir wirklich einfällt, ist, man sollte nie der Meinung sein, ich habe irgendwann ein cooles Produkt oder eine coole Dienstleistung, präsentiere das und die Leute werden schon auf mich aufmerksam. Weil es ist einfach heutzutage so, es interessiert sich erstmal niemand dafür, was du machst, weil niemand in dem Maße wie du, wenn du in dem Thema drin bist und das entwickelt hast, einfach erstmal versteht, was der große Mehrwert ist. Und das muss man an die Leute aktiv kommunizieren und an die Leute herantreten. Und den Fehler haben wir auch oft gemacht und das haben wir aber auch zum Beispiel auf Social Media schnell gelernt. Leute interessieren sich wirklich nur dann für einen oder wissen etwas zu schätzen, wenn man aktiv ganz persönlich und ganz authentisch an sie herantritt und nicht quasi auf dem hohen Ross sitzen sollte. Was ich jetzt hier mache, ist mega geil. Das werden die Leute schon feiern und das wird von selbst laufen.
Weil das wird's nicht, ja. Und was wir auch in dem Zuge noch gelernt haben, ist, dass es ganz arg wichtig ist, so einfach wie möglich zu kommunizieren. Und sei das jetzt, was ist der USP meines Produkts, meiner Dienstleistung, was auch immer, aber in allen Bereichen einfach wie möglich kommunizieren, weil die Menschen neigen schon dazu, die Dinge falsch zu verstehen. Und wenn man selber nicht klar ist und selber nicht sich klar ausdrücken kann, was man denn eigentlich Besonderes so macht, dann können es die Menschen auch nicht richtig verstehen. Deswegen ist es ganz arg wichtig und durften wir auch sehr oft lernen, dass es eigentlich immer doch ein bisschen klarer und noch einfacher kommuniziert werden sollte.
Ja, ist immer so ganz klar alles in seinem Kopf, aber...
Ja, genau.
Absolut.
Für die andere Seite muss es auch so sein. Okay, also ich nehme mit, vielleicht auch noch ein bisschen Empathie mit den Kunden praktisch haben, verstehen, okay, wie kann es einfach kommuniziert werden, dass es jeder versteht. Schön. Dann vielen Dank. Ich glaube, wir hatten ganz viele spannende Insights heute zum Thema Crowdfunding. Ich bedanke mich bei euch und freue mich, wenn auch ihr wieder das nächste Mal einschaltet.
Das war der Gründes on Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.